Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees. Ich grüße Sie zu einer Sendung, die sich Madame Nielsens gerade aus dem Dänischen übersetzten Lamento widmen wird. Außerdem einer Tagung über den Wert des Gedichts morgen und übermorgen in Bonn. Und eröffnen mit einer gerade im Kröner Verlag erschienenen Neuausgabe von Friedrich Nietzsches Fröhliche Wissenschaft. Ein Text, der mit Wissenschaft im strengeren Sinne nicht viel zu tun hat, weil er nachgerade manisch wirkt und aus Gedichten, Aphorismen, kurzen Essays besteht. Es ist ein Text, der fröhlich sein möchte, eine fröhliche Wissenschaft. Die ist allerdings nicht leicht einzuordnen, weshalb der Anhang sehr nützlich ist, bestellt von Elmar Schenkel, emeritierter Anglistikprofessor aus Leipzig, der sich schon oft mit Nietzsche beschäftigt hat, beispielsweise 1995 mit einem Aufsatz über Nietzsche und moderne amerikanische Lyrik von E.E. Cummings, Wallace Stevens und T.S. Eliot. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Ich grüße Sie, Herr Schenkel.
Ja, ich grüße Sie auch.
Im Nachwort zur Neuausgabe von Friedrich Nietzsches Fröhliche Wissenschaft schreiben Sie, ich zitiere, Nietzsche lesen im 21. Jahrhundert, wir tun es immer noch und geben damit seinen prophetischen Ankündigungen recht, auch wenn es uns weh tut. Was für einen Text haben wir da vor uns? Wie ist er aufgebaut?
Der ist auch dem Wort Wissenschaft nicht entsprechend, deswegen muss es ja auch fröhlich heißen. Das heißt, da geht es drunter und drüber. Er besteht aus vielen Aphorismen, aus kleinen Essays. Er wird eingeleitet durch eine Menge Gedichte und auch am Ende stehen Gedichte über den Prinzen Vogelfrei. Das sind alles Herausforderungen, ja geradezu Ohrfeigen für die akademische Wissenschaft. Also er probt hier ein völlig neues Formprinzip, was auch sehr stark ins Experimentelle geht und deswegen auch vielleicht für uns heute interessant ist. Da sind Dialoge drin, da sind Epigramme und man entdeckt ein großes Spektrum an Nietzsche. Es ist auch insofern vielleicht eines seiner zentralen Werke, weil hier zum ersten Mal das Thema Gott ist tot auftaucht und der tolle Mensch, der dies verkündet auf dem Marktplatz, Gott ist tot. Und auch die Idee der ewigen Wiederkehr, auch so ein Gedankenexperiment, auch das findet hier statt. Insofern ist es doch ein sehr zentrales Werk.
Nietzsche, 1844 als Pfarrerssohn in Röcken bei Lützen geboren, wurde bereits mit 24 außerordentlicher Professor in Basel. Für klassische Philologie wohlgemerkt, nicht für Philosophie. Aus gesundheitlichen Gründen legte er diese Professur bereits 10 Jahre später nieder, schrieb Morgenröte, daran anschließend die Fröhliche Wissenschaft und weitere 10 Jahre später verabschiedete er sich in die geistige Umnachtung. Vieles darüber schon berichtet worden. Auch die Literatur hat diesen Moment mehrfach aufgegriffen, beispielsweise der Novellist Hartmut Lange 1984 mit Über die Alpen. Kann man Ihrer Ansicht nach in die Fröhliche Wissenschaft bereits eine Ahnung von eben dieser geistigen Umnachtung bekommen?
Das ist natürlich ein retrospektives Denken. Da sehen wir immer alles schon im Rückblick. Also das ist eine Gefahr, denke ich. Allerdings kann man bei Nietzsche schon auch sehr früh merkwürdige Konstruktionen finden. Also bei dem 18-Jährigen, der schreibt dann einmal in einem Aufsatz über das Dämonische in der Musik, ich kenne mich durch und durch und möchte mir den Kopf meines Doppelgängers finden, um sein Gehirn zu sezieren. Also das sind Gewaltfantasien, auch an sich selbst ausgeführte Gewaltfantasien. In Fröhliche Wissenschaft geht es zunächst mal nachvollziehbar zu im Gedankengang, aber es sind eben auch viele Sprünge und euphorische Aufwallungen, die einen schon an Krankheitsbilder erinnern, also etwas Manisches, was da immer wieder auftritt. Er war ja auch manisch im Sinne, dass er unheimlich viel geschrieben hat, obwohl er behindert war mit seinen Augen, konnte kaum noch sehen, aber schreiben, schreiben, schreiben. In den 80er Jahren viele Bücher hat er noch gemacht, bis hin zu Zarathustra und Ecce Homo und Jenseits von Gut und Böse. Also das ist eine manische Bewegung und man muss dann auch als Leser gucken, was man davon wirklich brauchen kann.
Nietzsche betont in diesem Band, dass die Deutschen diese, wie er schreibt, beklagenswert deraisonable Rasse sich glücklich schätzen sollten, ob des jüdischen Einflusses. Denn, Zitat, überall, wo Juden zu Einfluss gekommen sind, haben sie ferner zu scheiden, schärfer zu folgern, heller und sauberer zu schreiben gelehrt. Ihre Aufgabe war es immer, ein Volk zur Raison zu bringen, Zitat Ende, um dann wenig später zu behaupten, der Jude sei der tatsächliche Beherrscher der europäischen Presse. Wie ist das, was sich erstmal schauderhaft liest, einzuordnen?
Nietzsche ist immer schwer einzuordnen, weil er sich oft auf der nächsten Seite widerspricht. Ja, er hat einige judenfeindliche Züge. Andererseits war er auch ein Feind des Antisemitismus. Der hat ihn wahnsinnig genervt. Das war eine miefige deutsch-nationale Angelegenheit, womit er nichts anfangen konnte. Seine Schwester war ja verheiratet mit einem Antisemiten. Und die sind dann nach Paraguay ausgewandert und haben da eine arische Kolonie gegründet. Und da wollte Nietzsche nichts mit zu tun haben. Das war seine Stellung zum Antisemitismus. Wenn man sich dann die Rezeption anschaut, sieht man, dass gerade Juden sich stark auf Nietzsche bezogen haben. Vielleicht haben sie Verwandtschaften entdeckt im Exil, also der exilierte Autor, der heimatlose Philosoph und die heimatlosen Juden. Er hat ja später dann auch in den anderen Werken über die Entstehung des Christentums aus dem Judentum geschrieben, was für ihn natürlich wieder ganz negativ besetzt war. Ich möchte auch noch an zwei wichtige Figuren erinnern, zum Beispiel die erste englische Gesamtausgabe von Nietzsche hat ein deutscher Jude herausgegeben, Oskar Levy. Und Martin Buber und andere jüdische Intellektuelle haben sich oft auf Nietzsche berufen oder auch Dosio Koffler, ein jüdischer Emigrant, der ein Drama geschrieben hat über Nietzsche, Goethe, besuchen die Nazizeit und sind völlig entsetzt, was da los ist. Also man sieht auch, im Exil haben die Juden immer noch zu Nietzsche oft eine Loyalität behalten.
Sagt Elmar Schenkel, Herausgeber der neuen, bei Kröner Stuttgart erschienenen Ausgabe von Friedrich Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft, 400 Seiten, 20 Euro. Als vor 4 Jahren ihr Roman Der endlose Sommer auf Deutsch erschien, wurde Madame Nielsen auf einen Schlag bei uns bekannt. Es lag nicht allein an ihrem sommertrunkenen und sprachverliebten Roman, sondern auch an der dänischen Schriftstellerin selbst, die so charmant von etwas erzählen kann, was eigentlich als ziemlich anstrengend gilt oder gelten könnte: Performancekunst, Videokunst, politischer Aktivismus. 1963 als Klaus Beck Nielsen geboren, legte sie 2001 ihren bürgerlichen Namen ab, gründete die Kunstfabrik Das Beckwerk und beerdigte schließlich ihre männliche Identität auf einem Kopenhagener Friedhof. Nun ist ihr dritter Roman auf Deutsch erschienen, wieder in der Übersetzung von Hannes Langendörfer. Maike Fessmann stellt Lamento vor.
Ein einziger Rausch, wilde Wirbel des Begehrens, die als fulminanter Strom aus der Sprache selbst zu entstehen scheinen, so präsentierte sich Madame Nielsen mit Der endlose Sommer vor 4 Jahren auf dem deutschen Buchmarkt. Ein Roman der Sehnsüchte und Nostalgien, zeitlos wirkend und doch in der Zeit situiert, in der das Freiheitsversprechen der westlichen Hemisphäre in den 1980er Jahren umschlug. Noch waren die Träume von sexueller Befreiung allgegenwärtig, wenn auch bereits verdunkelt von apokalyptischen Ängsten vor atomaren Katastrophen und der AIDS-Pandemie. Ein Requiem lautete der Untertitel des endlosen Sommers. Der neueste Roman von Madame Nielsen heißt Lamento, ist also wieder musikalisch grundiert. Anders als der letzte Roman, Das Monster, der von ihren New Yorker Jahren erzählte, von der legendären Wooster Group und allen, die dort aufschlugen. Von Susan Sontag über Laurie Anderson und David Byrne bis John Lurie. Stranger Than Paradise, Jim Jarmuschs Film mit seinen emblematischen Bildern lässigen Stillstands, war eine Luftbrücke der besonderen Art zwischen New York und West-Berlin. Ein Atmosphärenkorridor, der das Lebensgefühl der 80er Jahre prägte. Vom sexuellen Begehren erzählt Madame Nielsen auch in Lamento, tatsächlich ein Klagegesang. Er trauert nicht um das verlorene Begehren oder die verlorene Jugend, er trauert um den verpassten Übergang, an dem die Verliebtheit mit ihrer sexuellen Obsession, mit ihrem Exzess und dem Wunsch nach dem Stillstand der Zeit in etwas übergeht, das man vielleicht Liebe nennen kann. Die Ich-Erzählerin adressiert ihre Geschichte einer gescheiterten Liebe, alles ist über 20 Jahre her, an das gemeinsame Kind. Sie setzt Bilder auf die Nahtstelle zwischen Realität und Traum. Nach der Hochzeit in Kopenhagen reist das dänische Paar, die Erzählerin und ihr damaliger Mann, in die Provence. In der Wohnung einer französischen Freundin löst es einen katastrophalen Brand aus.
»Komm«, sagte er und nahm zum letzten Mal meine Hand, öffnete die Wohnungstür und zog mich rücklings ins Treppenhaus. Wir krochen zusammen ein paar Stufen tiefer und lagen dort und sahen durch die offenen Türen ins Feuer, das brüllte wie ein großes Tier und unsere Gesichter versenkte und die Augäpfel austrocknete. Und sie, Sabine, eine noch junge Frau, sie war erst Anfang 30, die jammernd, Es klang nach Wiegenlied, nach Gebet, wie in Trance mit vorgestreckten Händen in den Flammen verschwand und versuchte, Erbstücke zu retten. Bald war sie nur ein schmächtiger, in den Flammen umherirrender Schatten, eine schwache Stimme. Jetzt nur ein Wimmern. Dann war sie weg.
Die vernichtende Kraft des Begehrens ist in diesem Höllenszenario eines tragischen Unglücks eingefangen. Sein Wirklichkeitsstatus wird im Verlauf des Romans surrealer, wie das Bühnenbild einer antiken Tragödie oder wie eine Reprise der berühmten Szene aus Andrei Tarkowskis letztem Film Opfer, in dem er ein Holzhaus abbrennen ließ. Aus der Perspektive der Erzählerin, beide sind Schriftsteller, lag es an ihm, dem schmalen Mann, der sich immer mehr verzehrte, dass ihnen der Übergang in den Familienalltag nicht geglückt ist. Spätestens mit den Schmerzen der Geburt fühlt sie sich alleingelassen. Das Geräusch der sich schließenden Tür, wenn er sich zur Arbeit zurückzieht, ist einer der Klänge, die den Rhythmus dieses Klagelieds bestimmen.
Ich stand früh auf, machte Kaffee und trug die orangefarbene Thermoskanne und eine von den blauen Schalen mit Müsli und Milch an meinen Schreibtisch und ließ die Tür zum Flur angelehnt. Ein paar Stunden später stand er auf, lief eine Runde unten im Park. Wenn er dann endlich über den langen Flur in sein Zimmer verschwand, war mein Arbeitstag schon vorbei. Er machte die Tür hinter sich zu und saß fast den ganzen Nachmittag drinnen. Erst gegen Abend kam er raus, nicht leer und belebt wie ich, eher erschöpft, zermartert. Und der Tag war beinahe vorbei.
Madame Nielsen, 1963 als Klaus Beck Nielsen geboren, erzählt gelegentlich, wie sich die Verwandlung zur Frau abgespielt habe. Eines Tages, lange nach der Trennung, habe sie ein Kleid der Mutter ihres Sohnes anprobiert und sich sofort viel schöner gefühlt. Sie verkörpere eine Öffnung ins Ungewisse, die Möglichkeit ständiger Verwandlung. Lamento ist der eindrückliche Klagegesang einer gescheiterten Liebe. In Pas d'amour beginnt das dem Roman vorangestellte Gedicht mit einem Zitat von Bernard-Marie Coltès, um mit einer Fassbinder-Anspielung das Gegenteil zu behaupten. Es gibt eine Liebe, die essen Seele auf. Es gibt eine Liebe, ruhig und Maulwurf gemächlich. Sie komme erst, wenn man durchs Feuer des Verliebtseins gegangen ist, nach Jahren des Hasses und der Resignation. Gut möglich, dass es sich dabei um eine Form der Selbstliebe handelt.
Sagt Maike Fessmann über Madame Nielsen Lamento aus dem Dänischen von Hannes Langendörfer, Kiepenheuer und Witsch, Köln, 200 Seiten, 20 Euro. Und wir blicken abschließend auf eine Veranstaltung, die an den kommenden beiden Tagen in Bonn stattfindet, unter dem Titel Zum Wert des Gedichts Valorisierungspraktiken in der lyrischen Öffentlichkeit, organisiert vom Graduiertenkolleg Gegenwart Literatur in Kooperation mit der Ohio State University und der RWTH Aachen und dem Innsbrucker Zeitungsarchiv. Und was da genau stattfindet, kann mein Kollege Christian Metz besser erklären als ich. Er rezensiert weiterhin für den Büchermarkt und ist zudem Literaturprofessor an besagter RWTH Aachen, also Mitveranstalter der ganzen Sache. Mit Herrn Metz habe ich vor dieser Sendung gesprochen. Ich grüße Sie.
Grüße Sie.
Ich habe es eingangs schon gesagt, es wird in den kommenden beiden Tagen in Bonn um Valorisierungspraktiken in der lyrischen Öffentlichkeit gehen. Was haben wir darunter denn zu verstehen? Also was meint Valorisierung? Was die lyrische Öffentlichkeit und worin kann der Wert eines Gedichtes liegen?
Ja, klingt kompliziert, ist aber einfach. Man kann sich eigentlich vorstellen, dass das, was wir als literarische Öffentlichkeit kennen, also alles, was in einer Öffentlichkeit als Literatur aufkommt, eigentlich aus einem Gefüge von Wertarbeiten besteht. Also was wir machen als Literaturkritiker, also auch Sie, Herr Drees, das ist ein Werten im Zug unseres Arbeitens. Bei uns ist das klar. Aber auch Verlage, wenn sie Autoren oder Bücher auswählen und andere nicht, sind eigentlich Wertarbeiter. Und Veranstalter genauso, wenn sie einladen oder nicht. Bei Preisjuroren dasselbe und selbst bei Autoren ist das der Fall. Franz Josef Tschernin, der österreichische Autor, hat darauf hingewiesen, dass Autoren ständig vor der Wahl stehen, etwas mit in ihre Texte zu nehmen oder auszulassen. Und dass aus diesen Wertarbeiten, also diesen Wertungen, die dort impliziert sind, eigentlich erst Texte entstehen. Und dieses Zusammenspiel der unterschiedlichen Wertarbeiten, das schauen wir uns an. Vieles davon bleibt nämlich normalerweise unsichtbar. Und wir versuchen, das sichtbar zu machen und in ein Gespräch, in einen Diskurs zu bringen.
Sie veranstalten einen zweitägigen Workshop, der inzwischen ausgebucht ist und wo in großer Runde diskutiert wird. Mit dabei sind unter anderem die LyrikerInnen Nico Bleutke, Hendrik Jackson, Adrian Kastnitz und Saskia Watzecher. Sie werden sprechen über intermediale Lyrikkritik, über das Zusammenspiel zwischen Verlagspraxis und Kritik, über Lyrikkritik in den Zeitungen. Sie, Herr Metz, haben seit nunmehr 6 Jahren quantitative Erhebungen zur Situation der Lyrikkritik gemacht. Wie sieht es denn momentan aus?
Der Ausgangspunkt war, dass weit verbreitet die Stimmung eigentlich herrschte, dass es immer weiter bergab ginge mit der Literatur- und Lyrikkritik. Also ein klarer Fall von Untergangsszenario. Und gegen diese Stimmung habe ich überhaupt angefangen, Erhebungen zu machen, um mal aus diesem Stimmungstief herauszukommen. Und es zeigte sich, es gibt gar keinen fortlaufenden Abstieg, sondern wir befinden uns seit ungefähr 2000 in einem Kontinuum. Das heißt, wir bewegen uns eigentlich nicht in einer Dauerkrise. Und wenn das Digitale mit dem Analogen zusammengenommen wird, dann könnte man sogar sagen, dass es über die vergangenen 20 Jahre hinweg nie mehr Lyrikkritik gegeben hat als in dieser Zeit. Heißt nicht, man sollte nichts tun, sondern heißt, man sollte erst einmal aus dieser ständigen Jammerstimmung herauskommen und sehen, was da ist und was sich verbessern lässt. Und jetzt kann man, wenn man eben solche Erhebungen macht, im Einzelnen sagen, wo hakt's und wo funktioniert's.
Und wenn wir mit nackten Zahlen arbeiten, wie viel Lyrikkritik gab es im vergangenen Jahr in deutschsprachigen Zeitungen?
Also wir haben jetzt eben Daten erhoben aus Innsbruck vom Zeitungsarchiv. Und wenn man sich nur anschaut, dass es 125 längere Besprechungen gibt, also ausführliche Besprechungen im vergangenen Jahr, dann ist das gar nicht mal so wenig. Also man ist in Buchstärke unterwegs, wenn man das zusammenbinden würde. Und zugleich kann man aber sagen, zum Beispiel, es ist ein großer Teil der Übersetzung, die Aufmerksamkeit bekommen. Und dann wenige Autorinnen und Autoren aus dem deutschsprachigen Raum. Debüts beispielsweise kommen in großen Zeitungen fast überhaupt nicht mehr vor. Ein einziges wurde nur besprochen. Und so kann man also Stück für Stück sich die Strukturen anschauen, bis eben dahin, wer bespricht, nämlich Lyrikkritik ist eine überwiegend männliche Angelegenheit. Und wer wird besprochen, da ist es fast pari pari.
Nun mag der Workshop ausgebucht sein, teilnehmen kann man aber doch noch, und zwar an der morgigen Abendveranstaltung in der Alten Sternwarte Bonn. Dort werden Sie moderieren. Herr Metz, was erwartet denn all jene, die den Weg in die alte Bundeshauptstadt auf sich nehmen?
Ja, ein hochkarätiges Podium, unter anderem mit der Literaturwissenschaftlerin Anna Beers, die eine große Anthologie herausgegeben hat, Frauenlyrik, und über die Kanonisierungs- und Wertungsarbeiten dort zugleich reflektiert. Der Alfred-Kerr-Preisträger Nico Bleutke wird diskutieren, der ja Literaturkritiker, Lyrikkritiker und Lyriker ist. Die Hansa-Berlin-Lektorin Julia Graf wird mit auf dem Podium sein und eine Autorin, wahrscheinlich, so hoffen wir, Saskia Watzecher. Und das wird dann tatsächlich darum gehen, sichtbar zu machen, wie die Wertungsarbeiten in Verlagen, in den Zeitungen, in den Universitäten einzeln ablaufen.
Sagt Christian Metz, mit dem ich gesprochen habe, über den Wert des Gedichts, einen zweitägigen, bereits ausgebuchten Workshop, der an den kommenden beiden Tagen in Bonn stattfinden wird. Restplätze gibt es kostenlos noch zu besagter Abendveranstaltung, die am morgigen Donnerstag ab 18.15 Uhr stattfindet in der Alten Sternwarte Bonn. Ein Gespräch unter anderem mit Anna Beers, Nico Bleutke und Julia Graf vom Hansa Verlag, moderiert von Mai Mergenthaler und Christian Metz. Das war der Büchermarkt für heute. Mehr Literatur gibt es in wenigen Stunden ab 20.30 Uhr in unserer Deutschlandfunk-Lesezeit, wo Thorsten Schulz aus seinem Roman Öl und Bienen vortragen wird. Die Moderation hat dann meine Kollegin Wiebke Promka und der Büchermarkt meldet sich morgen wieder ab 16.10 Uhr. Unter anderem schauen wir dann auf Christine Bilkaus neuen Roman Nebenan. Nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit den Kollegen von Forschung aktuell. Darin unter anderem ein Interview mit Burkhard Rodeck über die Häufung von Hepatitisfällen und deren unklare Ursache bei Kindern. Die Moderation hat dann Lennart Pyritz und am Mikrofon des Büchermarktes verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.